Ja, wir sind schon eine ganze Zeit beschäftigen uns mit dem Johannesevangelium und heute kommen wir zum Abschluss dieses Evangeliums. Heute lesen wir das letzte Kapitel in diesem Evangelium und eigentlich hatte das Evangelium schon abgeschlossen im 20. Kapitel, denn dort lesen wir das Ziel, das angesetzt ist, das Johannes so auch hervorhebt und sagt in Johannes Kapitel 20, das sind die letzten zwei Verse, und das war auch, wie gesagt, das Motto unseres, dass wir auch dieses Johannesevangelium studieren wollten, ist dieses Motto, das Johannes jetzt so zusammenfasst. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das sind eigentlich Verse, die so klar das Ziel formulieren und eigentlich hier schon das Johannesevangelium abschließt. Und dennoch lesen wir dann noch von einem Kapitel, das danach folgt. Es ist sozusagen etwas, was Johannes noch heranhängt an das Johannesevangelium, um noch eine Begebenheit zu beschreiben, die er auch sehr erwähnenswichtig findet. Und in diesem letzten Kapitel, also noch ein paar Sätze davor, also wir haben ja gelesen, dass Johannes das Evangelium sozusagen aufbaut, indem er ganz besonders 7 Zeichen beschreibt. Und diese 7 Zeichen sollen immer wieder den Leser überzeugen oder dahin führen, dass sie an Jesus Christus glauben, an Jesus Christus als an den Sohn Gottes. Und dieses Ziel ist sozusagen am Abschluss des Evangeliums sozusagen erreicht, am Abschluss des 20. Kapitels. Und jetzt in Kapitel 21, da offenbart sich Jesus seinen Jüngern. Und er gibt ein Zeichen für seine Jünger. Es sind die Jünger, die schon an ihn glauben. Und dennoch gibt er ein Zeichen für sie persönlich. Und das sind die Verse 1 bis 14. Und dann haben wir da einen Abschnitt, wo Jesus mit Petrus persönlich spricht. Und er spricht ihm noch einmal sein Vertrauen aus und er bestätigt den Auftrag von Petrus. Das sind dann die Verse 15 bis 19. Und dann zum Abschluss, da räumt Johannes noch einmal mit einem Missverständnis auf. Und zum Schluss bezeugt er noch einmal die Glaubwürdigkeit dieses Buches. Also das im kurzen Überblick, das Kapitel 21. Ich möchte zu Beginn gleich mit einer Frage beginnen, euch herausfordern, ein bisschen nachzudenken. Was sagten die Engel zu den Jüngern, als Jesus Christus auferstanden war? Was haben sie zu den Frauen, die Jesus gesucht haben beim Grab, was haben diese Engel ihnen gesagt? Du hast es sofort auf den Punkt gebracht. Also er sagten vieles, ja, ihr sucht den lebenden bei den Toten, sucht ihn nicht hier, er ist auferstanden, geht nach Galiläa. Dort werde ich euch treffen, ich werde euch dahin vorausgehen. Das hat Jesus zu ihnen gesagt. Und dennoch lesen wir davon, dass Jesus, und das haben wir jetzt auch letztens im Sonntag gehört, dass Jesus früher sich ihnen erscheint. Er erscheint seinen Jüngern am gleichen Abend des Auferstehungstages. Zum einen war das, wo er Magdalena begegnet, Maria Magdalena, und dann begegnet er den Jüngern aus Emmaus. Und Dann abends an diesem, als die Jünger alle zusammen sind, bis auf Thomas, erscheint er ihnen erneut. Und ich glaube, Markus bringt das in Kapitel 16, Verse 9 bis 14 noch einmal zum Ausdruck, was sie an diesem Abend bewegt. Wir können diese Bibelstelle mal aufschlagen. Markus 16, 9 bis 14. Da lesen wir Folgendes. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es ihnen, also den Jüngern, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie erst nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Das waren die Emmaus-Jünger hier. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen haben, nicht geglaubt hatten. Also der Evangelist Markus, der bringt das nochmal zusammen und der formuliert das so, wie das Tatsache war. Die einen berichteten, die anderen und die dritten, aber sie glaubten nicht. Und so erscheint Jesus ihnen persönlich und tadelt ihren Unglauben. Ich glaube, Lukas beschreibt es, wo er dann plötzlich vor ihnen steht und sie glauben, einen Geist zu sehen, und er sagt ihnen, gebt mir was zu essen. Und dann geben sie ihm was zu essen. Und damit beweist er, er steht leibhaftig vor ihnen. Und dennoch ist es so eine andere Gestalt, dass sie ihn zwar erkennen und dennoch hin und her gerissen sind. Sie können es nicht klar und eindeutig identifizieren. Aber wie gesagt, er erscheint ihnen das zweite Mal, und ich glaube wegen Thomas, eine Woche später. Da sind sie immer noch in Jerusalem und dort erscheint ihnen Jesus und gibt sich ihnen zu erkennen und spricht explizit zu Thomas und sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und hier zum dritten Mal, und das ist diese Begebenheit, die wir heute lesen werden, hier heißt es zum dritten Mal, da offenbart sich Jesus seinen Jüngern am See Genezareth, also am See Tiberias wird er hier bezeichnet, dieser See. Und das ist in Galiläa. Jetzt erst sind sie nach Galiläa gekommen. Und ich weiß nicht, warum Jesus sie nach Galiläa geschickt hat, aber ich persönlich glaube, dass Jesus sie nach Galiläa geschickt hat, um eine explizite Begegnung mit ihnen allein zu haben, um ihnen noch etwas zu verdeutlichen, bevor sie ihren Auftrag antreten, zu dem er sie vorbereitet hat. Und hier wirkt er sozusagen sein 8. Zeichen, das Johannes hier im Evangelium beschreibt. Lasst uns diese Verse lesen. Die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass Jesus es war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Und als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Also hier will Jesus ihnen noch einmal begegnen und er wirkt ein achtes Zeichen, das hier beschrieben wird. Und wie ich schon sagte, ich glaube, dass wegen diesem Zeichen hat Jesus sie nach Galiläa gerufen, dass sie dorthin gehen. Und ich denke, sie sollen den Gedanken, der ihnen am Anfang ihrer Berufung Jesus ihnen formuliert hatte, diesen Gedanken sollten sie theoretisch verstehen und sie sollten ihn praktisch verinnerlichen. Und zwar den Gedanken, der in Lukas Kapitel 5, und das ist von Vers 1 bis 11 beschrieben wird. Dort ist die Berufung von Petrus beschrieben und da ist eine ähnliche Begebenheit, wo sie die ganze Nacht gefischt hatten und nichts gefangen haben. Und Jesus sagt noch einmal: Fahrt hinaus in den See und fischt und werft noch einmal eure Netze aus. Und wir kennen die Begebenheit, dass Petrus skeptisch reagiert, aber er sagt: Auf dein Wort hin will ich das machen. Und tatsächlich fangen sie sehr viel Fisch, so dass sogar ihre Netze zerrissen. Und sie hatten Mühe, den ganzen Fang einzuholen. Und am Abschluss dieses ersten Wunders, das Petrus in diesem Fall erlebt, da sagt Jesus zu ihm: Folge mir nach. Du sollst ein Menschenfischer werden. Dieses Wunder, das da gewirkt war, da war ja nicht nur Petrus dabei, da war auch sein Bruder Andreas war dabei und auch die Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, waren auch zugegen. Die haben dieses Wunder auch gesehen. In einer anderen Bibelstelle heißt, dass diese beiden, Jakobus und Johannes, sozusagen Teilhaber waren bei Petrus. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich ein Unternehmen und die haben da mit zusammengewirkt. Und hier lesen wir, dass Petrus und die Jünger, als sie nach Galiläa kommen, und es ist aus meiner Sicht verständlich, dass sie plötzlich diesen Gedanken bekommen, und Petrus ergreift hier die Initiative, er will fischen gehen, und die Jünger gehen mit ihm fischen, und sie fangen nichts. Ich denke, es ist natürlich, dass sie hier im Begriff sind, ihre Bedürfnisse zu stillen, weil sie Hunger haben. Und sehe es nicht als verwerflich, dass sie dort fischen gehen. Aber Gott lässt es auch zu, Jesus lässt es zu, dass sie nichts fangen. Sie fangen in dieser Nacht nichts. Und hier merken wir schon die erste Verknüpfung sozusagen, soll bei ihnen eigentlich aufleuchten. Es gab schon mal eine solche Situation, dass sie nachts gefischt haben und nichts gefangen haben. Und dort lesen wir weiter, dass Jesus am Ufer steht, von ihnen unerkannt, und er fragt sie: Kinder, habt ihr etwas zu essen? Wörtlich hier ist ja gemeint, habt ihr etwas zu Brot? Das heißt, etwas, was ihr noch zu eurem Brot zu essen habt. Und sie antworten ihm nein. Und er spricht zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Und interessanterweise werfen sie es auch aus und wir lesen von keinem Widerspruch oder sowas. Sie haben es widerspruchlos, finde ich, haben sie es gemacht. Und dann haben sie eine reiche Beute. Und hier erkennt Johannes den Herrn. Und er sagt zu Simon Petrus, dass es ist der Herr. Und ich vermute mal, dass Johannes an den Fischen, also an diesen vollen Netzen, Jesus erkannte und nicht an seiner Stimme. Weil Jesus hat ja auch ihnen zugerufen: Kinder, habt ihr was zu essen? Aber vermutlich hat Johannes erst am Fischfang gemerkt, das muss unser Herr sein. Und er sagt es zu Petrus und Petrus umgürtet sich und springt vom Bord. Er möchte wahrscheinlich schneller beim Herrn sein. Und auch die Jünger, die kommen dann auch wiederum ans Land, denn die Entfernung war nicht so weit vom Ufer. Und als sie rauskommen, da sehen sie, dass da schon ein Feuer brennt, dass da schon ein Frühstück vorbereitet ist. Und Jesus sagt zu ihnen: Kommt zum Frühstück. In Vers 10, da sagt er was anderes. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Und hier lesen wir von Simon Petrus, dass er hingeht und sie heranzieht. Und das Netz war voller großer Fische. Also hier wird explizit gesagt, es sind große Fische. Es sind 153 Fische. Und noch etwas Bemerkenswertes ist, die Netze reißen nicht. Das Netz hält das aus. Obwohl es wahrscheinlich man hat erwartet, dass es reißt, weil es so viele Fische waren. Das ist sehr ungewöhnlich gewesen. Deswegen wird das auch so hier beschrieben. Also in diesen Versen, in den Versen 10 bis 11, sollen die Jünger einfach nur erkennen, was es heißt, im Auftrag des Herrn zu handeln und was es heißt, wenn man im Auftrag des Herrn handelt, reiche Beute zu machen. Und was es noch heißt, ist, der Erfolg wird nicht an Möglichkeiten und an Kräften scheitern. Das, so erkenne ich hier, wollte Jesus seinen Jüngern verdeutlichen. Und wir lesen weiter: Obwohl die Jünger Jesus erkennen, traut sich keiner von ihnen, ihn zu fragen: Wer bist du? Und ich meine, es ist verständlich für sie, denn sie begegnen hier etwas Übernatürlichem. Sie können es nicht erklären. Sie wissen nicht, was da vorgeht und haben auch keine Kontrolle über die Situation. Es traut sich keiner, ihn zu fragen, wer er ist, denn sie wissen eigentlich, dass es der Herr ist, aber sie trauen sich nicht. Und selbst als Jesus sie auffordert, kommt zum Frühstück, so erkenne ich hier, dass sie sich nicht trauen. Und da kommt Jesus, im Vers 13 lesen wir, da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Also er sieht, dass sie sich nicht trauen und Jesus ist da und gibt ihnen Brot und Fisch. Und wir merken auch hier, Diese ganze Begebenheit ist voller Verknüpfungen mit dem Wandel mit Jesus, wo sie immer wieder merken, ja, hier handelt Jesus ähnlich, wie wir es schon einmal gesehen haben. In diesem Fall ist das eine Verknüpfung mit der Brotvermehrung, wo auch 5 Brote und 2 Fische da waren und wo Jesus sprach, betete, dankte für dieses und er gab es ihnen. Und das reichte für Tausende von Menschen. Und genau das wollte, so erkenne ich hier, wollte Jesus diese Verknüpfungen schaffen, sodass sie erinnert werden, dass hier ist Jesus da ist, der für sie da ist. Er ist immer noch ihr Meister und Herr, obwohl in einer anderen Gestalt, obwohl nicht ständig zugegen, wie sie es gewohnt waren. Und dennoch ist ja einer, der ihre Situation kennt, der ihre Not kennt, der ihre Bedürfnisse kennt. Und ich habe Folgendes festgestellt, auch wenn Jesus es hier so nicht direkt ausspricht, so bekräftigt er mit diesem Zeichen den Auftrag an seine Jünger. Wie er schon am Anfang gesagt, folget mir nach. Und zu Petrus hat er gesagt, du sollst Menschenfischer werden. Und er meint damit auch alle seine Jünger. Sie sollen Menschenfischer sein. Und dieses Zeichen soll dies verdeutlichen, was es heißt, Menschenfischer zu sein. Und ich wollte hier kurz eine Einwendung hineinschieben. Aus diesem Zeichen erkennen wir, für uns persönlich natürlich, wenn wir in Eigeninitiative handeln werden, dann werden wir uns zwar abmühen, aber wir werden ohne Erfolg bleiben. Wenn wir aber widerspruchlos Jesu Auftrag erfüllen werden, dann wird Gott Gelingen schenken, dann wird Gott reiche Beute schenken, er wird Möglichkeiten schenken und er wird die entsprechende Kraft und Ausdauer schenken, solche, die wir eigentlich nie geahnt hätten. Aber auch unabhängig davon weiß Jesus um unseren persönlichen Zustand. Er weiß um unseren persönlichen Mangel, um unsere persönliche Kraftlosigkeit und er schenkt das Nötige, und zwar zur rechten Zeit. Vielleicht gibt es da eine Situation, wo wir dann erst an unsere Grenzen kommen müssen, um festzustellen, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir auf Jesus angewiesen sind. Und dann hilft er uns und es wird eine Hilfe sein zur rechten Zeit. Und ab Verse 15 bis 19, da lesen wir noch eine Begebenheit, die jetzt ganz besonders mit Petrus zu tun hat. Nachdem sie gefrühstückt haben, lesen wir Folgendes. Spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Bis hierher wollen wir erst einmal uns darüber Gedanken machen. Interessanterweise spricht Jesus jetzt zu Petrus und fragt ihn: Liebst du mich mehr als diese? Und ich vermute, er meint hier die anderen Jünger. Und auch hier, denke ich mal, ist es eine Verknüpfung, die wir in Matthäus 26 lesen. Wir können diese Bibelstelle auch mal aufschlagen. Matthäus 26, die Verse 31 bis 35. Da lesen wir Folgendes. Matthäus 26, 31. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und spricht zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Und ähnlich heißt es dann in Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Und wir zweifeln nicht daran, dass Petrus den Mut hatte, für Jesus in den Tod zu gehen. Petrus hatte Mut, für Jesus in den Tod zu gehen, so ist richtig. Denn wir sehen in dieser Situation, wo man Jesus gefangen nehmen will, wo Petrus dann ein Schwert zuckt und gegen diese Menge von Leuten angeht. Also er ist auf jeden Fall bereit, seinen Herrn zu verteidigen. Und dennoch erfüllt sich genau das, was Jesus vorausgesagt hatte. Im Angesicht des Todes und wahrscheinlich auch der bevorstehenden Schreckensszenarien, die er sich vorstellt, die mit Jesus geschehen werden, hat Petrus doch Angst bekommen. Er hat Todesangst bekommen, so dass er schwört, Jesus nicht zu kennen. Er verleugnet ihn dreimal. Und auch hier knüpft Jesus an, und weil Petrus sich so damals gebrüstet hat, auch sagt, wenn auch alle an die Anstoß nehmen, ich nicht, ich werde zu dir stehen. Und hier knüpft Jesus an und fragt: Liebst du mich mehr als diese? Übrigens, ich habe gehört, dass dieser Satz, den Jesus hier formuliert, auch anders übersetzt werden kann als: Liebst du mich mehr als dieses? Also, wenn wir es so nochmal formulieren würden, fragt Jesus Simon Petrus: Liebst du mich mehr als dieses? Dann kann Jesus gemeint haben, seine Familie, seinen Beruf, seine Umgebung, alles, womit Petrus in dieser Situation, in seinem Leben verbunden war, alles, was da war, und Jesus fragt ihn: Liebst du mich mehr als dieses? Also diese zwei Möglichkeiten gibt es bei dieser Übersetzung. Deswegen denke ich, eins schließt das andere hier auch nicht aus. Aber Jesus möchte wissen, ob Petrus ihn wirklich liebt. Und wir merken an dieser Antwort, die Petrus hier gibt, dass seine damalige Selbstsicherheit von ihm gewichen ist. Er hat durch diese Situation, durch die er durchgegangen ist, gelernt, nicht auf sich selbst zu vertrauen. Wahrscheinlich hat Petrus es nie für möglich gehalten, und es war für ihn zutiefst ernüchternd gewesen, dass er fähig war, seinen Herrn zu verleugnen. Und dennoch war es Tatsache. Er hat gemerkt, wozu er wirklich fähig ist in Extremsituationen. Und Jesus antwortet ihm auf seine Antwort: Weide meine Lämmer. Also mit dieser Aussage, die Jesus hier macht, so bestätigt er mit seinen Worten indirekt, dass er es verstanden hat, dass er es akzeptiert, dass Petrus ihn lieb hat. Und nur weil Petrus Jesus lieb hat, wird er die Herde weiden. Ohne Liebe zum Herrn will und kann keiner diese Arbeit machen. Und Petrus muss auch verstanden haben, und wie gesagt, diese Frage wiederholt ja Jesus dreimal in ähnlicher Weise. Und Petrus muss verstanden haben, warum Jesus dreimal das persönliche Fürwort meine, in einem Fall sagt er meine Lämmer oder meine Schafe, und warum Jesus dieses Wort meine gebraucht, denn alle sie gehören dem Herrn. Sie gehören nicht Petrus oder den Jüngern oder den Aposteln, wie noch immer. Nein, die Schafe, die Lämmer, sie gehören alle dem Herrn. Und kein Hirte darf sie als ihren persönlichen Besitz ansehen, sondern sie gehören dem Herrn. Und das wird auch Apostel Petrus später beschreibt er das in 1. Petrus. Und das lasst uns diese Bibelstelle mal aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 2 und 3. Da sagt er Folgendes, gerichtet an die Hirten, an die Ältesten, die Hirten: Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und in diesem Abschnitt bezeichnet er übrigens auch den Herrn Jesus als den Oberhirten, also einen, der über allem steht. Und ihm, diesem Oberhirten, ihm gehören diese Schafe. Er hat sie durch sein persönliches vergossenes Blut erworben. Es ist ein hoher Preis, der dafür bezahlt hat. Sie gehören ihm und nicht den Hirten, die er eingesetzt hat. Sie sind nur dazu berufen und befähigt und beauftragt, diese Herde zu weiden, auf sie aufzupassen, sie zu hüten. Wie gesagt, Jesus wiederholt diese Frage an Petrus dreimal. Und jedes Mal setzt er eine kleine andere Betonung, die uns vielleicht auf den ersten Blick nicht auffällt. Und dennoch spricht er zum ersten Mal: Weide meine Lämmer. Und zum zweiten Mal sagt er: Hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal sagt er: Weide meine Schafe. Und in jedem dieser Aussagen liegt eine kleine Betonung, die Petrus dahin führen muss, dass er erkennt, er hat zwar eine Liebe zum Herrn, aber diese Liebe zum Herrn, die muss noch tiefer werden, die muss noch wachsen, die muss in der Erkenntnis so weit wachsen, dass er bereit ist, tatsächlich diese Aufgabe auf sich zu nehmen, und zwar die Lämmer zu weiden. Lämmer, das weiß jeder Hirte, sind ganz besonders auf die Fürsorge des Hirten angewiesen. Und diese Lämmer, die lassen sich auch sehr gut leiden. Aber sie brauchen die Zuwendung des Hirten. Und aus diesen Lämmern werden irgendwann mal Schafe, die lassen sich weniger gut leiden. Aber sie brauchen reiche Weide. Sie müssen geweidet werden, also auf gute Weide gebracht werden und behütet werden. Also zum einen heißt es hier, hüte meine Schafe, das heißt beschützen und leiten. Und zum dritten Mal sagt Jesus, weide meine Schafe, das heißt, sie versorge sie. Und er sagt hier in diesem Abschnitt zweimal versorgen. So liegt die Betonung auf, mehr auf versorgen. Und versorgen heißt so viel, bring sie unter das Wort Gottes. Lehre sie. Belehre sie durch das Wort Gottes. Das ist mit Speise versorgen. Mit dem, was sie brauchen. Und natürlich nicht wegzudenken, dass sie beschützt werden sollen und geleitet werden sollen. Und dennoch liegt die Betonung auf Versorgen, und das heißt, unter das Wort Gottes zu stellen, mit dem Wort Gottes zu versorgen. Das war die Berufung des Petrus, dies zu tun. Was Jesus damit bezwecken wollte, war zum einen natürlich, Petrus dessen Auftrag nochmal wichtig zu machen, dass er dazu berufen ist. Aber interessant ist es auch zu bemerken, dass Jesus dies in Gegenwart der Jünger tut. Also so erkenne ich das hier, dass die Jünger dabei sind, als Jesus Petrus mit diesen Fragen konfrontiert. Und ich glaube, die Absicht des Jesus war hier, Petrus sollte in seinem Auftrag, in seiner Aufgabe, in der Gegenwart der Jünger bestätigt werden. Weil auch die Jünger es mitbekommen haben, dass Petrus Jesus verleugnet hatte dreimal. Und vermutlich haben sie auch untereinander nicht mehr das Vertrauen zu Petrus gehabt, dass er dieser Aufgabe wirklich gerecht wird. Aber Jesus bestätigt ihn hier nochmal und beauftragt Petrus, diese Aufgabe zu tun. Also Petrus wird in Gegenwart der Jünger in seinem Dienst wiederhergestellt und bestätigt. Was Petrus hier nicht wird, er wird hier nicht zum Papst benannt, wie das die katholische Kirche manchmal sieht. Ja, dass Petrus hier sozusagen als Papst eingesetzt wird. Denn nicht umsonst, wir lesen ja in Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus es zu Petrus sagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist damals der Auftrag oder die Aussage, die Jesus in Bezug auf Petrus trifft, weil Petrus ja anerkennt Jesus als den Sohn Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt er in Vers 16. Und im Vers 17 sagt Jesus, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hast es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann kommt dieser Vers, den ich gelesen habe, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das haben die Jünger auch genauso gehört damals. Und jetzt, in dieser Situation, macht es Jesus noch einmal in Gegenwart der Jünger, dass er ihm trotzdem, trotz seiner Verleugnung, ihm vertraut. Und dieses Vertrauen bestärkt, indem er ihn dreimal beruft, hüte meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Wie gesagt, Petrus wird hier als Mitältester eingesetzt. Und Jesus Christus ist der Oberste, der Oberhirte oder der Oberälteste. Der Oberhirte wird ja hier bezeichnet, und den Text haben wir ja schon gelesen, wo in 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 1 bis 4, dort wird das noch einmal formuliert, wie das der Apostel Petrus später an die Gemeinde schreibt. Und der Kerngedanke dieser wiederholten Frage ist, und das ist übrigens dann auch unsere Anwendung, die wir heute daraus lernen wollen, ist: Liebst du den Herrn Jesus wirklich mehr als alles andere? Das ist vielleicht die Frage, die wir jeder von uns persönlich stellen sollen in der Nachfolge Jesu. Und etwas, was hier an Petrus gerichtet ist, und das ist gerichtet an die Hirten der Gemeinde, ist die folgende Anwendung: Echter und wirkungsvoller Hirtendienst erwächst nur aus der Liebe zum Herrn. Nur dort ist er wirklich verwurzelt und dort ist die Quelle eines wirkungsvollen Dienstes. Aber zum anderen ist es auch, was hiermit gesagt wird, dass Hirten, das heißt Pastoren, also Pastor ist ja der englische Begriff für einen Hirten, dass Hirten für die Gemeinde unentbehrlich sind. Die Gemeinde braucht diese Hirten. Genauso wie Schafe und ganz besonders Lämmer einen Hirten brauchen und sich zerstreuen, wenn dieser nicht da ist, wenn dieser fehlt. Wir wollen jetzt noch weiterschauen in das Evangelium, und zwar in die Verse 18 bis 19. Und da lesen wir Folgendes. Da sagt Jesus zu Petrus, als er hier zum Abschluss kommt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, das sagt er zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Also noch eins wollte Jesus auf jeden Fall Petrus weitergeben. Und er sagt ihm: Es kommt eine Zeit, wo du nicht mehr das tun wirst, was du willst, sondern ein anderer wird dich umgürten und er wird dich dorthin führen, wohin du nicht willst. Und Johannes erklärt hier auch und sagt, deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen wird. Also Petrus wird vorgewarnt, was hingegebene Nachfolge bedeutet. Es ist nämlich eine Nachfolge bis in den Tod. Und hiermit wird angedeutet, dass Petrus seinem Herrn auch bis in den Tod folgen wird. Und übrigens, das ist sehr, sehr wichtig, diese Aussage hier: Durch seinen Tod wird er Gott verherrlichen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den wir auch für uns auf jeden Fall anwenden dürfen und sollten, dass wir Gott nicht nur mit unserem Leben, sondern auch mit unserem Tod verherrlichen. Das ist der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Er hat für jeden von uns einen Plan für unser Leben, und wie er auch ausfällt, so sollte unser Leben und auch unser Ende, also unser Tod, Gott verherrlichen. Und der Apostel Paulus, der bringt es nochmal auf den Punkt in Philipper 1, Verse 19 bis 21. Da sagt er, mit meinen Worten ausgedrückt: Christus soll hochgepriesen werden an meinem Leib, sei es in meinem Leben, bei meinem Leben oder durch den Tod. Diesen Gedanken greift auch den Apostel Paulus auf. Und da kennen wir auch, danach kommt dieser Satz, den wir gut kennen: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das bringt der Apostel Paulus auf den Punkt. Und hier sagt er, Gott soll an meinem Leib verherrlicht werden, sei es durch Leben oder durch den Tod. Und interessanterweise sagt hier Jesus zu Petrus, folge mir nach. Ist dann Petrus bis jetzt nicht nachgefolgt? Doch, er ist ihm nachgefolgt. Er hat Nachfolge bis jetzt so verstanden, dass Jesus unter ihnen war. Er war mit ihnen, sie haben seinen Wandel beobachtet, er war ihr Meister, sie waren die Jünger. Sie haben dessen Stimme gehört, sie haben dessen Arm berührt, sie haben seinen Atem gespürt, das war da. Und das versteht auch Petrus unter Nachfolge. Er ist mit seinem Meister unterwegs. Jetzt aber stehen die Jünger vor einem anderen Lebensabschnitt. Jesus ist nicht ständig bei ihnen. Er ist nicht mehr da. Wie sieht jetzt die Nachfolge aus, wenn der Meister nicht mehr in ihrer Mitte ist? Und hier bekommt der Begriff Nachfolge einen anderen Charakter. Hier heißt es, sie sollen den Weg des Herrn gehen. Das heißt, Jesus nachfolgen, wie er ihnen vorgewandelt ist, wie er ihnen ein gutes Vorbild gewesen ist, wie er ihnen es aufgezeigt hat. So sollen sie diesen Weg gehen. Das ist zum einen. Und zum anderen natürlich versteht er das wörtlich. Folge mir nach und sie gehen ein Stück weiter. Und Petrus folgt ihm. Und wir lesen weiter, dass Petrus zurückschaut. Wir lesen die Verse 20 und bis Ende. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun das Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn sie eins nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Also so endet dann das Johannesevangelium. Also was Johannes noch wichtig war, er wollte an dieser Stelle noch einmal mit einem Trugschluss aufräumen. Ein Trugschluss, dass Johannes nicht sterben würde. Und dieser Trugschluss, der musste sich hartnäckig gehalten haben, denn zu diesem Zeitpunkt, als Johannes sein Evangelium schreibt und diese Begebenheit beschreibt, da waren die anderen Jünger nicht mehr am Leben. So sind das die historischen Quellen. Ja, es stimmt, dass Johannes als einziger der Jünger Jesu eines natürlichen Todes gestorben ist, und die anderen sind alle umgebracht worden. Sie sind alle eines Märtyrertodes gestorben. Und Petrus, von dem er jetzt spricht, ja, dass er Jesus ja angedeutet hatte, welchen Todes er sterben wird, also auch als Märtyrer, sein Tod, so sagen die historischen Quellen, liegt auch schon 30 Jahre zurück, als Johannes diese Begebenheit schreibt. Und es ist, finde ich, bemerkenswert, aber auch in gewisser Weise normal, dass wir schauen immer auf andere. Und Petrus tut das in diesem Fall auch. Bis hierher sind sie immer als Jünger mit ihrem Meister zusammen unterwegs gewesen. Und jetzt plötzlich spricht er allein zu Petrus und sagt seinen Weg voraus, was mit ihm geschehen wird. Und Petrus fragt, was ist aber mit diesem? Also er sieht Johannes ja folgen und er fragt, was ist dann mit diesem? Aber Jesus sagt mit anderen Worten hier ausgedrückt, was geht es dich an? Du folge mir nach. Für dich habe ich einen Weg vorbereitet, was mit diesem geschieht. Und wenn es sein sollte, dass er bis zu meiner Wiederkunft am Leben bleibt, so soll es dich nichts kümmern. Und dadurch ist natürlich dieses Missverständnis dann entstanden, dass der Jünger Johannes nicht sterben wird. Aber hier räumt Johannes damit auf und sagt, nein, Jesus hat das nicht gesagt, dass er nicht sterben wird, sondern so haben das die Jünger verstanden. Und hier zum Abschluss bestätigt noch einmal Johannes, der übrigens seinen Namen hier nicht preisgibt, aber wir erkennen, dass Johannes es gewesen ist, der Autor dieses Johannes-Evangeliums ist. Und auch dies noch einmal bestätigt, dass er diese ganze Begebenheit selbst als Zeuge erlebt hat. Er war als Zeuge gegenwärtig, er hat diese Geschehnisse gesehen und er selbst hat das auch aufgeschrieben. Und zwei Jahre später, als die anderen Evangelien schon längst geschrieben waren, schon Jahre später hat er noch einmal, in gewisser Weise das zusammengefasst im Johannesevangelium und viele Dinge noch einmal aus seiner Sicht und mit einer anderen Betonung zu verdeutlichen. Und auch, interessanterweise schreibt er hier Folgendes, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Von wem spricht er hier? Mit wir. Und auch hier vermutet man laut historischen Quellen, dass er hier die Ältesten in Ephesus meint, wo Johannes bis zu seinem Lebensabend, bis zu seinem Tod, so sagen das die Historiker, dass er in der Gemeinde in Ephesus als Mitältester gewirkt hat. Und dass vermutlich die anderen Älteste das auch bestätigt haben, dass dieses Zeugnis, das Johannes hier im Johannesevangelium schreibt, wirklich wahr ist und bestätigt wird. Es gäbe aber noch vieles andere berichten, was Jesus getan hat. Wenn aber alles einzeln geschrieben wird, würde, ich glaube, so meint Johannes, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Und diese Aussage des Johannes wollen wir auch so stehen lassen. Wir haben, einen kurzen Bericht und nur auszugsweise gewisse Dinge. Und Johannes beschreibt hier explizit 7 Zeichen und das 8. hängt er dann nochmal dran, das Wunder, das Zeichen, das Jesus für seine Jünger getan hat. Aber wir Menschen, und dahin möchte Johannes uns führen, sollen nicht von diesen Zeichen und von diesen beschriebenen Geschichten abhängig sein, sondern vom Glauben. Und dann vom Glauben zum Schauen gelangen. Das ist auch die Absicht des Johannes. Und das sollte reichen. Das, was er geschrieben hat, sollte reichen, dass jeder diese Bestätigung bekommt und glauben darf. Ich möchte noch kurz 3 Anwendungen in Bezug auf diesen letzten Abschnitt hier bringen. Erstens, so erkenne ich, Nachfolge ist ein persönlicher und individueller Weg eines jeden einzelnen Christen. So wie Jesus Christus ihn führt. Aber es ist nicht Privatsache, sondern es gehört in eine Gemeinde. Es ist zwar ein Weg mit jedem persönlich, und dennoch leben diese Menschen in einer Gemeinde zusammen. Was ich noch wichtig fand, ist die Aussage, die Jesus hier an Petrus richtet, dass er durch seinen Tod Gott verherrlichen wird. Und das ist auch eine Anwendung, die für uns, denke ich, für wichtig ist. Gläubige sollen nicht nur mit seinem Leben, sondern auch mit ihrem Tod Gott verherrlichen. Und das ist große Gnade, wenn das in unserem Leben geschieht. Und drittens, Jesus kennt unsere persönliche Begrenztheit unserer Sicht. Er kennt unser begrenztes Verständnis für den großen Heilsplan Gottes. Wir sehen immer nur ein Stück. Und er weiß das. Und er führt uns Stück für Stück und macht uns Dinge, die als nächstes dran sind. Auf diese Dinge macht er uns aufmerksam. Und er gebraucht dazu Menschen, er gebraucht dazu Situationen, er gebraucht dafür Gegebenheiten, die in einem bestimmten Zeitpunkt geschehen, um uns sein Vorhaben mit uns zu verdeutlichen. Genauso wie damals er es mit den Jüngern getan hat, als er sie nach Galiläa gerufen hat, ihnen da dieses Zeichen vor ihnen, dieses Zeichen wirkt und sie in ihrem Auftrag bestätigt, herausfordert und begleitet. Ja, das ist so das, was Jesus macht. Und das ist das Interessante, dass Johannes dies hier auch noch am Johannesevangelium anhängt. Und somit schließt das Johannesevangelium. Amen.